Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 7. April 2025, der Moses der Zölle, Donald Trump wie eine Karikatur des biblischen Moses mit seiner Gesetzestafel, mit der Bundeslade. So ist er aufgetreten, der amerikanische Präsident im Rosengarten des Weißen Hauses. Man kann ja sagen, was man will, aber einen sechsten Sinn, einen Spinnensinn für Bühnenreife, ja für Hollywood-taugliche Inszenierungen, den hat dieser Politiker zweifellos. Und ich lese auf dieser Trumpschen Bundeslade, Sie verzeihen natürlich diese biblischen Allusionen, die ich mit Ironiegarantie hier fallen lasse. Reciprocal Tariffs, also reziproke Tarife, reziprok, das heißt gegenseitig, aber das können Sie vergessen. Also reziprok ist hier überhaupt nichts. Ich habe es in der Schweizer Ausgabe am Beispiel Schweiz dargelegt. Die Schweiz hat ihre Industriezölle auf null heruntergefahren. Deshalb müssten ja auch die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Zölle gegenüber der Schweiz auf null senken. Aber sie machen das Gegenteil. Wir werden ja noch härter zollmäßig abgehämmert als die Europäische Union. Und das hat in der Schweiz jetzt schon den politischen Ruf nach einer Art EU-Beitritt aufgescheucht, gewissermaßen. Aber daran sehen Sie nur, wie oberflächlich, ja, wie dumm Politiker sein können. Denn was ist denn der Grund, dass die Schweiz höhere Zölle zahlen muss, vorläufig, als die Europäische Union? Ja, weil wir eine stärkere Exportmacht haben, weil wir mehr exportieren, weil die Europäische Union exportindustriell schwächer ist als die Schweiz. Und der Ruf jetzt, sich gewissermaßen mit den Schwachen zu verbünden, um selber stärker rauszukommen, ist eine Illusion. Mit dieser Argumentation könnte sich die Schweiz ja auch mit Nordkorea oder mit Burma verbünden. Und übrigens interessant, auch Großbritannien weniger Zoll als die Europäische Union, weil eben die Großbritannien, weil die Briten noch schwächer sind, weil die Engländer eben noch weniger exportmäßig auf die Beine bringen. Also das ist hier die bestimmende Argumentation. Die Amerikaner bestrafen die Staaten, die sehr viel gemessen natürlich auch am Gesamtvolumen ihrer Wirtschaftsleistung in die USA exportieren. Also die USA möchten im Grunde stoppen, dass andere Länder reich werden aufgrund ihrer Exporte in die USA. Und gleichzeitig, und das scheint mir eine Überlegung zu sein, die viel zu wenig noch berücksichtigt wird in der Berichterstattung jetzt heute Morgen in den Medien, gleichzeitig möchte Donald Trump die eigene Industriebasis stärken. Er möchte die Firmen zwingen, die Länder zwingen, Produktionsstätten in den USA zu errichten, dort eben Arbeitsplätze hinzuverlagern. Das ist eines seiner wichtigsten Wahlversprechen gewesen. Ich sage jetzt nicht, dass die Auswirkungen dieser Maßnahmen in jeder Hinsicht segensreich sein werden und auch aufgehen werden. Das wäre zu früh, das festzuhalten, aber die, die jetzt überrascht tun und gewissermaßen Ceter Mordio rufen, die haben einfach nicht aufgepasst, als Trump seine Politik hier verkündet hat. Das Ausmaß ist vielleicht so nicht erwartet worden, aber wenn man auch da etwas zurückblättert in der Geschichte, zum Beispiel das Buch «The Art of the Deal» liest, des amerikanischen Präsidenten aus den 80er Jahren. Das steht schon drin. Er hat gesagt, du musst immer ein Druckmittel in der Hand haben, du musst eine starke Drohkulisse aufbauen, um in Verhandlungen einzusteigen. Du darfst nie verzweifelt verhandeln, du musst immer noch eine Alternative haben, du musst immer noch ein Druckmittel haben. Also der deutsche möglicherweise dann irgendwann einmal Kanzler sein werdende Friedrich Merz am Ziel seiner Lebensträume, der sollte vielleicht einmal in dieses Buch hineinspienzeln, hineinblicken von Donald Trump, dann wäre ihm das nicht passiert, was er jetzt macht, nämlich am Nasenring herumgeführt zu werden von der SPD. Die SPD ist ja der eigentliche Wahlsieger, obwohl sie ein grottenschlechtes Resultat eingefahren hat, ist die SPD jetzt ganz steil rausgekommen. Die können jetzt wirklich die CDU, CSU führen. Aber nicht, weil die SPD genial wäre oder Lars Klingbeil gewissermaßen eine deutsche Variante von Donald Trump, ein Dealmaker der obersten Hubraumklasse. Nein, die sind nur so stark, weil die CDU, CSU mit Merz so schwach ist, weil Merz eben der Anti-Trump ist, punkto Verhandlungstechnik, weil der eben ohne jedes Druckmittel, ohne eben eine entsprechende Instrumentenkiste zur Verfügung zu haben, in diese Verhandlungen eingestiegen ist und eben mit seiner Brandmauer, wir haben es hier schon öfters gesagt, mit seiner Brandmauer gegenüber der AfD hat er sich einfach unters Klingbeil gelegt, hat er sich hier sozusagen selber zur Schlachtbank führen lassen. Unglaublich. Also dem Friedrich Merz wünschen wir hier die Weisheit, den amerikanischen Präsidenten zu studieren, um selber allmählich etwas herauszuholen für seine CDU, die ja deutlich besser abgeschnitten hat, auch schwach, aber deutlich besser als die SPD. Also umso verrückter die Verhandlungssituation, in die er sich da hat hineinführen lassen. Und bei Trump ist natürlich genau umgekehrt. Er versucht aus wenig noch mehr zu machen. Und mit diesem Zollhammer verfolgt er natürlich auch die Taktik, eben aufzumischen, zu provozieren und die Länder zu zwingen, zu ihm zu kommen, zu Kreuze zu kriechen, zu betteln, ihn quasi anzuflehen, bitte senkt diese Zölle. Das ist die Position, in der er sein möchte, das hat er auch gesagt. Und wissen Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie heute Morgen die Zeitungen aufschlagen, dann ist es ja wie an jedem Tag, Sie lesen mehr oder weniger nur eine Meinung. Ganz schlimm, fürchterlich, Trump ist das Allerletzte, jetzt wissen wir es, jetzt haben wir es, große Demonstrationen auf den Straßen, sogar Elon Musk, jetzt ist auch Elon Musk wieder ein Held, weil er den Trump kritisiert. Ich meine, es funktioniert ja schon nach relativ einfachen Strickmustern da in der Publizistik. Und dieser Einheitsbrei, das wissen Sie bereits, das ist einfach nichts. Und dagegen wenden wir uns bei Weltwoche Daily. Wir suchen ja immer auch das Argument, das übersehen wird. Und natürlich, es geht auch hier einmal darum, zu verstehen, nicht sich mit der bequemen These zu trösten. Ja, die Amerikaner, dieser Trump, die spinnen doch alle, die sind verrückt. Ja, natürlich spinnen die Amerikaner, natürlich sind die Amerikaner verrückt. Sie sind genauso verrückt wie wir, sie sind genauso wahnsinnig wie wir. Da schenken sich da die einzelnen Menschengruppen nichts. Aber ungeachtet dessen muss man immer wieder schauen, wie relativ diese Verrücktheit ist oder ob es eben in diesem Ozean des Wahnsinns nicht doch auch ein paar Rationalitäten, ein paar Gründe gibt, die man zur Kenntnis zu nehmen hat. Und ich glaube, man muss bei der Beurteilung dieser ganzen Zollsituation, und hier nehme ich jetzt mal die andere Position ein, muss man sagen, wo ist eigentlich die Vernünftigkeit dessen, was Trump macht? Wo liegt der Sinn dahinter? Bei aller sprachlichen Irreführung, da mit den reziproken Zöllen und so weiter, die eben nicht reziprok sind, es geht darum, die Länder zu stoppen, gewissermaßen eben den Prozess aufzuhalten, dass andere Länder immer reicher werden, während die Amerikaner gewissermaßen ihren Wohlstand zwischen ihren Händen verfließen sehen. Vor allem die Chinesen. Ich meine, die Chinesen sind dank dem Export in die USA ganz extrem reich geworden, während die Amerikaner ihre ganze Industrie nach Vietnam, nach China und so weiter ausgelagert haben. Das ist das Problem, das hier natürlich gesehen wird. Also was will Trump? Wo liegt gewissermaßen der Punkt der Wahrheit seines Vorgehens? Bei aller Vorläufigkeit, ich möchte das unterstreichen, das heißt jetzt nicht, dass ich da einen Werbespot absinge und sage, das geht alles auf, das ist genial. Nein, das kann man noch nicht sagen. Aber der Punkt der Wahrheit liegt darin, und ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen, Trump hat erkannt, dass es so nicht weitergehen kann mit den USA, dass dieses Land irgendwo auch abschmiert, dass der Wohlstand verdampft und dass die Auflösung der eigenen industriellen Basis langfristig nicht gut ist. Und möglicherweise ist der Gradmesser, den er da im Auge hat, die Entwicklung des Dollars. Er sieht einfach, wie der Dollar immer schwächer wird. Und das heißt, dass natürlich der Dollar, wenn er immer schwächer wird, als Weltreservewährung irgendwann ausgedient hat. Und dagegen wendet er sich, gegen diesen Niedergang, gegen diesen Zusammenbruch, gegen diese Dekadenz, gegen diese schleichende Erosion. Und was ist denn der Grund hinter dieser Abwertung? Das ist natürlich die Schuldenpolitik. Und die Schuldenpolitik ist gewissermaßen der deutlichste Ausdruck dieser Dekadenz, dieser Wohlstandsverwahrlosung, dass man sich so benimmt, als sei die Welt ein Bankomat mit unerschöpflichen Reservoiren, und woher das Geld kommt, davon haben wir nicht die geringste Ahnung. Wir zucken einfach wie so Schuldenzombies, ziehen wieder immer wieder Geld ab und taumeln da von einem von einer Beduselung in die nächste. Also dieser Schuldensumpf, der ja auch in den USA immer größer geworden ist, dieser ganze Niedergang der Finanzpolitik, der Währungsentwicklung. Ich glaube, dass Trump versucht, das jetzt zu stoppen, und zwar brutal, brachial, gewiss, mit großen Verwerfungen, auch Rezessionsgefahren. Es ist ein schwieriger, ein sehr riskanter Prozess, ein Reset gewissermaßen. Trump macht einen Reset, einen finanzpolitischen Reset, und sagt, reißt die Notbremse und sagt, wir müssen jetzt hier wieder die industrielle Kapazität stärken, wir müssen wieder Werte aufbauen in Amerika. Und dann anstatt jetzt hier wieder überheblich und naserümpfend mit dem Finger auf die USA zu zeigen, sollten sich diese Schuldenpolitiker in der Europäischen Union fragen, was sie eigentlich machen, um diese dekadente Todesspirale der Schulden bei sich selber zu stoppen, endlich hier einen Reset zu machen. Denn das, was wir beobachten, ist ja im Grunde eine Sterbebegleitung unseres Währungssystems. Das ist ja auch der Grund, warum so viele Leute ins Gold gehen oder in Bitcoin, in solche Dinge, die man nicht einmal richtig versteht. Sogar dort bringen sie vorher ihr Geld hin, als gewissermaßen auf die Bank. Man hat doch hier ein riesiges Misstrauen, das immer größer wird. Die Leute haben ein ungutes Gefühl, auch wenn man all diese Prozesse wie ich nicht bis zum letzten Punkt versteht und durchschaut. Man hat doch das Bauchgefühl, das kann nicht gut gehen auf Dauer. Diese Schuldenpolitik, diese Berge, diese Sümpfe, das funktioniert nicht. Und selbstverständlich, wenn Sie einen Sumpf trockenlegen wollen, dann müssen Sie nicht die Frösche fragen, die dürfen Sie am letzten fragen. Die das Ganze angerichtet haben, da braucht es eben einen, der von außen kommt. Also Trumps Zollpolitik, bei aller Kritik, die auch ich dagegen schon geäußert habe, ich bin ein Verfechter des Freihandels, ich stehe da näher bei Elon Musk, der den amerikanischen Präsidenten jetzt dahingehend kritisierte. Bei aller Kritik muss ich sagen, hier ist für mich zumindest der Versuch erkennbar, beziehungsweise ist das eine plausible Erklärung, Trump will jetzt das Steuer herumreißen. Und in der Europäischen Union, auch in Deutschland, sollte man das Gleiche tun. Und bei uns ist die große Gefahr eben die Überheblichkeit der Versager. Ja, es ist eine Versager-Elite, eine Clique von Unfähigen, die da über die Jahre gewirtschaftet und gewerkelt hat. Atomausstieg, überschießende Klimapolitik, dann die ganze Corona-Thematik, wir haben darüber gesprochen, die Einseitigkeit im Ukraine-Krieg, die Unfähigkeit zur Diplomatie und das Ganze auf einem wachsenden Schuldenberg, einfach immer mehr Geld drucken da bei der EZB, das funktioniert nicht. Und die Leute, die das angerichtet haben, die sitzen nun auf dem ganz hohen Ross, auf dem immer höheren Ross, um da den Stab zu brechen und sich zu mokieren über den amerikanischen Präsidenten, der Moses der Zölle, also hier mit Augenzwinkern getitelt. Das ist übrigens das Titelbild der neuen Ausgabe der Weltwoche für Deutschland. Ganz wichtig, also hier nicht einfach Zeter und Mordio und die üblichen, die Berichterstattung, die Sie heute in den Medien sehen, diese Aufregung, diese Häme gegen Trump, sondern wirklich auch da der Versuch, mal eine andere Deutung zu bringen. Mal sehen, welche sich dann am Schluss als die stichhaltigste erweist. Friedrich Merz und die Ausländerkriminalität. Ja, er hat gesagt, er wolle das senken. Das Gegenteil ist passiert. Viele interessante Themen. Ja, steigen wir noch in die Schlagzeilen ein. Wachsende Rezessionsgefahr macht Trumps Regierung nervös. Ja, natürlich auch in den eigenen Kreisen gibt es Kritik. Musk habe ich bereits erwähnt, der frühere Botschafter der USA in der Schweiz, Ed McMullen. Auch er hat sich da sehr kritisch geäußert in Interviews, gesagt, ja, die Amerikaner, die Regierung habe aufgrund von falschen Zahlen operiert und so weiter. Bin nicht so sicher. Relativ einfach, relativ primitiv da diese Methode, die er angewendet hat. Es geht einfach darum, zu stoppen, in der Beurteilung Trumps, dass andere Länder reich werden aufgrund der USA. Jetzt könnte man natürlich noch weitere ökonomische Ergänzungshinweise machen. Zum Beispiel, dass natürlich der Importüberhang bzw. die Tatsache, dass andere Länder sehr stark in die USA exportieren, hat natürlich dann auch zur Folge, dass Kapital wieder zurückfließt aus diesen Ländern in die USA in Form von Kapitalanlagen, Dollaranlagen und so weiter. Die Chinesen halten ja sehr viele Dollars, aber eben, ich glaube, Trump hat Panik. Er sagt, wir werden immer mehr vom Ausland abhängig. Wir können überhaupt nichts mehr selber produzieren. Wir haben ja gesehen, zum Beispiel in der Corona-Pandemie, dass diese Globalisierung, dieser Freihandel viel fragiler ist und dass eben in brenzligen Situationen die Politik dann plötzlich vor dem Freihandel steht und dann, wo liegen wir, wo sind dann unsere Abhängigkeiten, und das möchte er zurückfahren. Verbunden eben auch mit dem Aufbau eigener Werte gegen das reine Schuldenmachen. Geldanlage nach US-Zöllen. Wir sollten Donald Trump dankbar sein. Das ist eine interessante Schlagzeile heute Morgen in der FAZ. Der Vermögensverwalter Edouard Carmignac kann mit Pessimismus nichts anfangen. Er glaubt weiter an Amerika, sieht aber auch im Rest der Welt neue Chancen. Jawohl, und so ist es auch. Das bestätigt ja jede historische Betrachtung. TV-Kritik. Karen Mioska gestern Sonntagabend, wenn selbst der Ex-Pazifist für Aufrüstung wirbt. Joschka Fischer in der Sendung, jetzt eben auch ein Waffen, vom Pazifisten zum Waffenfetischisten, dem fällt auch nichts mehr ein. Waffen, 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 Diplomatie war gestern, reiner Moralismus. Das sind für mich Politiker der Vergangenheit. Aber eben interessant, dass nur solche Stimmen in den deutschen Talkshows vorkommen. Gegenmeinungen gibt es kaum. Also sie werden hier durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk richtig gehend konditioniert. Also sie sollen konditioniert werden. Aber wenn ich dann schaue, was wir alles an Zuschriften bekommen, vor allem aus Deutschland, dann muss ich Ihnen sagen, also die Wirkung dieser öffentlich-rechtlichen ist also sehr beschränkt. Und je extremer diese Hirnwäsche da vorangetrieben wird, immer die gleiche Meinung, immer noch mehr Waffen, immer noch mehr Krieg, ich glaube, desto weniger Leute glauben am Schluss daran. Man merkt die Absicht und ist verstimmt. Chef der Jungen Union droht mit Nein zum Koalitionsvertrag. Es brodelt, es mottet und es kracht in der CDU. Darüber berichten übrigens auch Schweizer Zeitungen, dass dem Friedrich Merz da die Fälle davon schwimmen. Es gibt große Wellen geradezu von Austritten aus der CDU, lesen wir. Und der Philipp Amthor, der jetzt da sehr emsig und beflissen als Image-Aufpolierer und Fassadenreiniger der CDU auftritt, bemüht sich nach Kräften hier mit akrobatischen Argumentationen, das zu verkaufen, was sich allen als Ausverkauf der CDU, der CDU-CSU darstellt. Ja, der Merz, ich habe es ja gesagt, hat sich durch seine eigene schlechte Verhandlungstaktik, durch seine Brandmauer und das Klingbeil gelegt, eben da der SPD ausgeliefert. Das können Sie eben nicht schönreden, auch wenn Sie Philipp Amthor heißen, der das ja wirklich in seiner Munterkeit, in seiner Aufgeräumtheit, die er da ja fast schon wieder bewundernswert an den Tag legt, auch wenn Sie das mit dieser Virtuosität der Zuversicht gewissermaßen, die er auch an den Tag zu legen versucht, wenn Sie das mit dem probieren. Jetzt ist Ovechkin der Beste im Schlaraffenland. Da jubelt die FAZ in glorreichen Metaphern. Wer ist Ovechkin? Alexander Ovechkin ist einer der besten Eishockeyspieler der Welt und der hat es jetzt geschafft, den Torrekord von Wayne Gretzky, The Great One, so haben sie ihn damals genannt. Wayne Gretzky, der Center der Edmonton Oilers und dann der Los Angeles Kings. Übrigens auch ein Trump-Unterstützer, das ist ihm dann um die Ohren geschlagen worden. Wayne Gretzky, er ist jetzt also abgelöst worden von einem Russen. als bester Torschütze aller Zeiten, Alexander Ovechkin. Er hat es geschafft. Und der Russe, das wird dann natürlich auch noch erwähnt, falle immer wieder durch seine Nähe zu Wladimir Putin auf. Was ja nur schon deshalb naheliegt, weil Wladimir Putin auch ein Eishockey-Fan ist. Vielleicht bezieht sich ja die Nähe Ovechkins zu Putin nur auf die Kufen, aber ist eben auch wieder interessant. Immer wieder macht man sich lustig über das. Ja, der ist eben auch Putin. Anstatt sich mal die Frage zu stellen, um mit einem Alexander Ovechkin sich darüber zu unterhalten. Ja, warum eigentlich? Wieso lehnen Sie das nicht so ab, wie das bei uns der Fall ist? Wie sehen Sie denn das Ganze? Das ist doch die Essenz von allem, vor allem auch des Journalismus und auch, ja, wenn Sie so wollen, der Demokratie, dass man neugierig ist, wenn etwas dem eigenen Weltbild widerspricht, dann kannst du ja nicht gleich auf Abwehr machen, dann musst du dich doch zunächst mal darauf einlassen, musst es dir ja nicht zu eigen machen. Also Sie sehen, dass natürlich unsere Stimmung im Moment, diese Selbstverblendung, diese Selbsteinbunkerung ist gewissermaßen das intellektuelle Leitmotiv unserer Zeit und die Medien, anstatt das zu hinterfragen, machen da dann auch noch mit. Wolf warnt beim Buchenwald-Gedenken vor der AfD. So hat es damals auch angefangen. In Weimar wird der Befreiung des KZ Buchenwald vor 80 Jahren gedacht. Altbundespräsident Christian Wolf spricht auch über die aktuelle politische Situation im Land. Man muss einfach immer aufpassen mit diesen historischen Gleichsetzungen. Was hat da denn eigentlich in der Geschichte angefangen? Und ja, wenn Politiker einer Partei die Geschichte benutzen und Politiker einer anderen Partei, die dann immer noch stärker wird und auch der eigenen Partei Stimmen wegnimmt, wenn man die versucht, unmöglich zu machen im Rückgriff auf die Geschichte, ja, dann merkt man eben auch die Absicht und ist etwas verstimmt und fragt sich, ob hier wirklich das Bemühen um historische Erkenntnis oder nicht eher, ja, parteipolitischer Neid sozusagen die Gedankenführung übernommen hat. Mit einem Grußwort von Europas Rechtspopulisten unter diesem Titel verbirgt sich die Berichterstattung unter den über die Demonstrationen für Marine Le Pen in Frankreich. Zehntausende haben demonstriert gegen die Verurteilung der Chefin des Rassemblement National. Und ich habe natürlich diesen Fall jetzt auch immer etwas weiter noch studiert und komme doch je länger, desto mehr zum Schluss. Ich meine, diese Gelderveruntreuung da, dass in diesen Senkgruben, in diesen Finanzquellen, diesen schummrigen Verbindungen da der Finanzen zwischen EU und National. Ich meine, das machen doch alle diese Parteien. Da sind doch alle irgendwo, das Geld wird irgendwo unklar deklariert. Also, ob das jetzt für die EU, ob die für die EU arbeiten oder für Frankreich, kann man das überhaupt so genau trennen? Ich habe immer gemeint, die EU wolle doch gewissermaßen den Nationalstaat übertrumpfen. Das heißt, der Nationalstaat ist ja irgendwo auch nicht so klar eingeschmiedet. Und wissen Sie, wenn man jetzt hier nach ganz klaren Abgrenzungen verlangt, Entschuldigung, ich meine, wo lässt sich dann sonst in der EU irgendetwas klar abgrenzen? Verantwortlichkeiten oder Grenzen an und für sich? Grenzen sind ja sowieso verpönt in der Europäischen Union. Also hier hat man schon den Eindruck, je länger man darüber nachdenkt, den Eindruck, dass im Grunde das Rassemblement National etwas gemacht hat, was eigentlich alle machen, aber bei ihr hat man jetzt das zu Anlass genommen, um hier also mit einer Brutalität einen Politikausschluss zu verfügen. Und was das Ganze dann noch etwas fragwürdiger macht, ist die Tatsache, dass eben die Richter und die Staatsanwälte schon im Vorfeld politisch aufgerufen haben, da dieses linke Syndikat, diese Gewerkschaft, da der Marine Le Pen gewissermaßen, ja, die aus dem Spiel zu nehmen. Das stinkt also schon gewaltig, was da läuft. Und entsprechend wird demonstriert. Aber eben in der Berichterstattung auch wieder interessant, da geht es dann einfach gegen die bösen Rechtspopulisten. Da will man ihnen suggerieren, ja, da musst du gar nicht weiterlesen, das sind da diese, ja, eben schummrigen Gestalten. Das ist weiterblättern am besten. Aber es sind beunruhigende Entwicklungen. Und es bestätigt das, was eben der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance vor nicht langer Zeit in München gesagt hat, dass eben für die Europäische Union nicht Russland und China die größten Bedrohungen sind, sondern die EU selber ist ihre größte Bedrohung, weil sie eben die sogenannten westlichen Werte, Demokratie, Rechtsstaat, all diese Dinge nicht ernst nimmt. Das ist ein ernsthaftes Problem. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International zum Wochenstart. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Beginn und freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen bei Weltwoche Daily auf diesem Kanal. Bis dann, machen Sie es gut. Ich melde mich zurück, garantiert.